zusammen zu einer neuen Folge
Bock auf Regional,
eurem Podcast für die regionale Ernährung und die Genussabenteuer vor unserer Haustür. Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Der Frühling ist da, der Bärlauch schießt aus allen Ritzen und
wir haben Nachwuchs bekommen. Er ist klein und er ist flauschig.
Außerdem besuchen wir in dieser Folge einen Bauernhof und räumen mit gängigen Missverständnissen auf. Viel Spaß
beim Bock auf Regional.
Ja, ihr Lieben, die große Neuigkeit, wir haben Nachwuchs bekommen.
Und zwar gleich drei auf einmal.
Drei auf einmal, Drillinge sozusagen. Wie kam das, Patrick?
Naja, wir haben ja vor ein paar Monaten ein paar neue Hühner bekommen und eine davon, Rosine, die kleinste, schwarze, wunderschöne Araucana-Henne.
Die legt türkisfarbene Eier.
Und macht uns wahnsinnig, weil sie jeden Tag über den Zaun fliegt. Flog auf einmal nicht mehr über den Zaun, weil sie den Stall nicht mehr verließ. Sie blieb den ganzen Tag in der Legerinne sitzen und versuchte verzweifelt Eier auszubrüten.
Die sie nicht hatte. Also sie gluckte. So.
Dann also sie hatte Eier schon, aber die waren halt nicht befruchtet, weil wir keinen Hahn haben.
Und man nennt es Glucken in der Fachsprache.
Man nennt es Glucken. Der Fachhühnermensch sagt Glucken, genau.
Und daraufhin haben unsere drei eigenen Kinder gesagt, bitte, 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 dieses Huhn braucht Eier. Sie braucht Eier zum Ausbrüten. Wir haben recherchiert und gesucht. Im Internet sind die Dinger, also man kann ja wirklich befruchtete Eier im Internet kaufen.
Ja, sind aber sauteuer und weniger als 10 kann man nicht bestellen. Und jetzt lass mal aus 10 Eiern 10 Hühner und oder vielleicht im schlimmsten Fall 10 Hähne kommen. Dazu kommen wir gleich noch.
Also wir haben auf jeden Fall recherchiert und gemacht und getan. Und schließlich haben wir eine sehr liebe Freundin gefragt, die auch Hühner hat. Und die konnte uns befruchtete Eier geben.
4 Stück haben wir bekommen, schoben die Rosine unter und dann hieß es warten. 3 Wochen lang, weil Hühner brüten exakt 21 Tage. Wenn es kalt ist, kann es ein bisschen länger dauern, wenn es warm ist, auch ein bisschen kürzer. Aber unsere Rosine war wie ein Uhrwerk.
Und 21 Tage. Am Dienstag haben wir sie untergeschoben. 3 Wochen später an einem Dienstag hörten wir einen Schrei aus dem Hühnerstall. Das war unsere Tochter.
Die in den Hühnerstall hineingegangen war, um zu schauen, was passiert ist, hat erst nichts gesehen, hob die Henne hoch und unten purzelten 2 Federknäule raus.
Und wenig später schlüpfte noch eins.
Drittes. Also, ja, das vierte Ei hat nicht funktioniert, da war mit der Befruchtung was schiefgegangen.
Und dann war das Trio komplett, das Trio Infernale.
Genau, seitdem halten sie uns ganz schön auf Trab, weil es war recht kalt an diesem Dienstag und auch in dieser Woche. Wir dachten, naja, bis die sich aus dem Stall raustrauen, das dauert noch eine Weile. Von wegen, 2 Tage später war ich gerade im Dorf unterwegs, klingelt mein Telefon, 2 völlig aufgelöste Töchter. Papa, Papa, die Rosine ist draußen mit den Küken, was machen wir? Sagt, weicht ihnen nicht von der Seite, und guckt, dass sie da bleiben und dann schauen wir mal, wenn ich nach Hause komme.
Ja, man muss dazu sagen, wir haben einen Zaun und der Zaun hat Maschen, durch die großen Hühner nicht durchkommen, aber so ein Küken natürlich schon. Und
na klar, genau.
Das ist natürlich ein gefährliches Leben für so ein Küken, auch aus der Luft können Tiere angreifen.
Also ja, da kommt Küken gern mal, also die Raubvögel kommen bei uns nicht durch, weil da die großen Eichen stehen, aber eine Krähe schnappt sich wohl auch ganz gern mal so ein Federknäuel. Und deswegen haben uns nette Nachbarn, die wir bis dahin gar nicht kannten, aber Tierliebe verbindet, einen alten Hasenstall ausgeliehen, so ein Drahtgeflecht zum draußen hinstellen. Wir dachten, ach, damit ist die Sache erledigt. Ha, von wegen. Die Dinger sind so klein, die schlüpfen sogar dadurch.
Er meint die Küken, genau.
Also haben wir dann noch Hasendraht außenrum gespannt und jetzt sind sie sicher und wachsen jeden Tag mit unfassbarer Geschwindigkeit und alle Menschen, die am Zaun vorbeilaufen und sie bemerken, das tun ja nicht alle, aber die sie bemerken, hört man dann immer so ein, oh mein Gott, sind die süß.
Die Herausforderung ist, wir wissen natürlich nicht, was es ist, ne Patrick?
Ob Hahn oder Henne.
Das stellt sich nämlich erst nach 3 Monaten raus und dann kann es ziemlich laut werden, ihr Lieben. Also, falls ihr einen Hahn geschenkt haben wollt, meldet euch in 3 Monaten bei uns. Wir verschenken gerne Hähne zum fröhlichen Krähen.
Genau. Ja. Ja, ich habe uns wieder was zu trinken mitgebracht. Aber wir haben ja einen schnöden Wochentag.
Und damit ihr nicht denkt, dass wir immer nur Alkohol saufen.
Wir haben einen schnöden Wochentag und ungefähr 12:30. Und da löten wir uns jetzt nicht zu. Ich habe, deswegen, ich mixe, wie ihr vielleicht hört, ich mixe etwas. Und natürlich in den guten Zalto-Gläsern, auch wenn es kein Wein ist. Hat aber doch mit Weingut und Wein und Trauben was zu tun. Es ist nämlich Verjus. Verjus vom Weingut Thement aus der Südsteiermark. Ein faszinierender Betrieb, der innerhalb weniger Jahre von ganz klein riesig groß geworden ist. 100 Hektar und alles biodünn. Sensationelle Weine. Ich habe sie auf der Weinmesse ProWein in Düsseldorf probiert.
Darf ich einmal einhaken? Alles biodünn heißt, dass die Felder biodynamisch bewirtschaftet werden. Das muss man vielleicht einmal noch
wiederholen. Genau, biodynamisch ist so, also bio mit ein bisschen Mond dazu sozusagen. Und Verjus ist der Saft unreifer Trauben, hat dieses traubige Aroma, ist aber extrem sauer, deswegen verdünnt. Und ich finde das an so einem Wochentag mittags ist
was. Und hat keinen Tropfen Alkohol.
Kein Tropfen Alkohol, weil es nicht vergoren ist. Was ganz Erfrischendes.
Was ganz Erfrischendes. Unsere Kinder mögen es auch gerne.
Ja, es riecht auch schon. Also es riecht mit viel Fantasie, riecht so ein bisschen wie Wein.
Es riecht ein bisschen wie Traubensaft.
Ja, so ja.
Es ist ja auch Traubensaft. Und es ist sehr sauer.
Dann kannst du ein bisschen mehr Sprudel reintun. Ich finde das aber köstlich. Ihr seht es zum Glück nicht anders Gesichtsausdruck. Dann tun wir noch ein bisschen Sprudel
drauf. Ja, tun wir noch ein bisschen Gute.
Aber ich finde das wahnsinnig erfrischend und lecker. Und ehrlich gesagt, das schmeckt besser als so mancher alkoholfreie Wein.
Also Verjus kann man sich merken, man kann ja auch alles Mögliche mit Verjus noch anstellen. Ihr könnt mit Verjus zum Beispiel euren Salat säuern.
Ja, oder was ich neulich gemacht habe, was ich sehr schön fand, ich habe über Verjus was für die Süddeutsche Zeitung geschrieben und habe mit Heinz Reitbauer gesprochen, Koch im Steirereck, dem anerkanntermaßen besten Lokal Österreichs. Und er hat gesagt, er legt da zum Beispiel Pilze ganz gern mal ein. Das habe ich auch probiert, so ein, zwei Stunden Pilze in Verjus eingelegt und danach ganz normal beim Kochen verwendet. Da haben die so eine leicht säuerliche, frische Note. Das fand ich toll.
Ist ein Allrounder, gerade in der regionalen Küche.
Der grüne Alleskönner war die Überschrift meines Textes in der Süddeutschen. Und das Schöne ist, man kann jetzt auch einfach große Schlucke nehmen. Ne?
Ja. Das machst du doch sonst auch. Also ein grüner Allrounder, gerade, darf ich das nochmal ausführen, in der regionalen Küche hat man ja nicht die Möglichkeit, Zitronen zu verwenden. Es sei denn, man hat ein Zitronenbäumchen, was aber in unseren Breiten gerade nicht so richtig funktioniert. Also kann man damit wirklich perfekt säuern. Verjus, super.
Genau, merkt also es gibt drei Säurequellen in der Küche, hat mir Heinz Reitbauer gesagt. Es gibt Zitronen, also die Zitrusfrüchte, verschiedene Essigarten und eben Verjus. In der regionalen Ernährung, wie du gerade gesagt hast, ganzen Zitrusfrüchte fallen weg. Bleiben der Essig und eben der Verjus. Und der Verjus ist einfach einen Tacken frischer.
Und feiner.
Als Essig. Und nicht so dominant. Also ich finde das mega cool.
Interessant ist auch, dass manche Verjüsse, auch Vergis auch reinsortig ausgebaut werden. Ne?
Sie konjugiert Französisch. Reinsortig, ja.
Oder? Ich dachte, dass man dann sagt, okay, also das ist jetzt ein Verjus aus der Sauvignon Blanc Traube.
Ja, verschiedene Rebsorten bringen da schon verschiedene Eigenschaften mit rein. Aber die wenigsten Weingüter bauen das reinsortig aus, weil es oft so ein, zwar ein hochwertiges Produkt, aber oft ein Nebenprodukt ist. Also zum Beispiel, das war vom befreundeten Weingut am Stein in Würzburg, die machen das auch. Und die nehmen dafür die sogenannte Grünlese her. Das heißt, wenn der Weinstock schon ausgetrieben hat und da Trauben dran hängen, und im Sommer schneidet man dann von diesen Trauben einige ab, damit der Weinstock all seine Kraft in die wenigen, die noch hängen, reinsteckt. Und diese Grünlese kann man jetzt entweder einfach auf dem Boden liegen und verrotten lassen. Oder man macht eben Verjus draus, zum Beispiel. Und im Falle von Weingut am Stein, also diese Grünlese macht man in der Regel in den guten Weinbergen, wo die Spitzenweine herkommen. Und da sind dann deswegen, ist Traubensaft drin aus der besten großen Gewächslage, die man sich da in und um Würzburg so vorstellen kann.
Ja, schmeckt richtig gut. Mhm. Das ist schon mal ein regionaler Knaller. Ein weiterer Knaller ist jetzt um diese Jahreszeit natürlich der Bärlauch, der bei uns aus allen Ritzen schießt, aber leider nicht mehr so viel wie früher, weil die Hühner das alles weggefressen haben.
Ja, deswegen müssen wir doch auch in den Wald gehen.
Und das ist natürlich auch schön, in den Wald zu gehen, Messerchen dabei, Bärlauch ernten. So ein bisschen aufpassen, dass man es nicht verwechselt mit Maiglöckchen. Ja klar, die giftig sind, sieht ein bisschen ähnlich aus. Ja. Aber ihr riecht es. Bärlauch hat diesen wunderschönen eigenen Geruch, so ein bisschen nach Knoblauch, Bärlauch. Ach, ich liebe auch Knoblauch, aber Bärlauch ist auch sensationell. Und du hast auch ein tolles Rezept.
Ja, ich finde es immer so ein bisschen absurd, dass man Bärlauch auf dem Markt kaufen kann für gar nicht mal so wenig Geld. Leute, geht einfach in den Wald und holt ihn euch selber. Ich mache mit Bärlauch alles, alles Mögliche. Gar nicht so unbedingt ein Rezept, aber ein paar Blätter mal an Salat ran tun oder ein paar Blätter an die Pasta tun, wenn man sie macht.
Oder Bärlauchpesto.
Bärlauchpesto, ne? Einfach, ich hab für Pesto kein Standardrezept. Einfach, es ist eine Mischung aus dem Grünzeug, also in dem Fall der Bärlauch, Parmesan, Nüsse, man kann fast jede Nussart nehmen, die einem gerade so vor die Füße fällt.
Klassisch. In dieser Jahreszeit fallen einem nicht so viele Nüsse vor die Füße.
Nee, regional wären Walnüsse. Ich mag auch sehr...
Haselnüsse geht auch.
Haselnüsse geht. Cashew ist sehr fein, ist halt nicht regional.
Ja.
Parmesan ist jetzt auch nicht regional.
Ja, da wollte ich auch nochmal eingreifen.
Haben wir aber letztes Jahr gemacht mit irgendeinem regionalen Hartkäse. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber das funktioniert einwandfrei. Und ein bisschen Salz rein, ein bisschen Pfeffer kann man reintun. Ein regionales Öl, im Klassiker ist natürlich Olivenöl. Aber es gibt genug regionale Öle. Einfach rumexperimentieren. Und das Mischungsverhältnis, Leute, macht einfach nach Lust und Laune, bis es eine schöne Konsistenz hat.
Und es schmeckt immer gut. Selbstgemacht schmeckt ja sowieso immer gut.
Mhm.
Ich war ja letztens richtig, richtig glücklich, dass meine Kinder gesagt haben, also unsere Kinder gesagt haben, Mama, wir essen keine gekaufte Marmelade mehr. Deine ist so gut.
Ja.
Das finde ich so schön. Dieses Selbstgemachte, das macht schon was mit euren Kindern. Und ja, ich meine, warum soll man Tiefkühlpizza kaufen, wenn man zu Hause das Erlebnis hat, den Teig auszurollen und Sachen mit den Kindern zu machen? Das ist ja auch ein Erlebnis.
Ja, ich finde das so schön. Pizza gibt es bei uns dann eben am Wochenende und das ist ein Highlight, weil du machst jetzt den Teig vorher an. Und dann sind alle hier um den großen Wohnzimmertisch versammelt und jeder belegt seine Pizza. Das macht fast mehr Spaß als das Essen nachher. Und man macht das mit den Händen, hat keinem... Kein Zeug drin, man weiß, was drin ist, was drauf ist.
Einfach herrlich. Also Bärlauchpizza, das könnten wir mal machen.
Ja,
mit so einem regionalen Ziegenkäse. Oh, lecker, da hätte ich jetzt auch mal Lust drauf.
Ja.
Ja, ihr Lieben.
Anna, du hast jemanden besucht
für
unseren Podcast.
Genau,
ne?
Ich habe jemanden besucht, der, oder besser, die den schönsten Arbeitsplatz hier am Starnberger See hat. Hoch über dem Starnberger See ist Adelheid Castell, Gutsverwalterin im Hofgut Bernried. Da gibt es Kühe, Ziegen, viele Felder und Hochbeete, wo man sich frisches Gemüse holen kann. Und ich habe mit Adelheid Castell über die Bedeutung von Regionalität gesprochen und auch über die ganzen Missverständnisse, die es so gibt zwischen Gesellschaft und Landwirten und Bauern und Bäuerinnen. Hallo Adelheid.
Hallo.
Wie viele Tiere habt ihr hier?
100 Kühe oder 90 Kühe. Und ungefähr dann nochmal 120 Tiere Nachzucht, also Kälber und bis zur trächtigen Kalbin.
Einmal im Jahr Kälber, oder?
Ja, das ist das Ziel. Eine Kuh soll einmal im Jahr ein Kalb kriegen.
Mhm.
Aber manchmal ist es auch länger, je nachdem, wie schnell sie aufnehmen.
Ja. Das ist dann nicht natürlich, oder? Es kommt ein Tierarzt. Und
ja. Ja, nee, nachdem wir Lehrlinge haben und lauter Angestellte sind, ist das irgendwie uns zu gefährlich mit einem Stier, wenn der da mitläuft und... Früher gab es schon einen Stier, der war mit auf der Weide, aber das hat sich auch dann nicht bewährt. Dann ist halt mal was passiert und dann wurde irgendwann entschieden, das abzuschaffen. Und hier ist das auf der Weide auch ein bisschen gefährlich, weil hier so viele Touristen sind, die dann doch mal die Stiere ärgern oder mit Steinen bewerfen, ihre Hunde reinschicken oder sowas. Oder Zäune durchschneiden, die Gatter einfach öffnen. Kommt oft vor und das ist dann bei den weiblichen Tieren nicht so schlimm oder nicht gefährlich, aber mit einem Stier dann halt schon. Deswegen machen wir es nicht.
Da sind wir ja schon mitten im Thema, ne? Die Missverständnisse zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Also wenn du gerade sagst, dass Touristen die Zäune aufmachen und so, wir Bürger lesen vielleicht was in der Zeitung oder hören was und dann denken wir, so und so läuft es in der Landwirtschaft und dann ist es ja eigentlich ganz anders. Da hast du ja auch Erfahrungen mitgemacht, oder? Kannst du da mal Beispiele nennen?
Ja, vielleicht dadurch, dass das eben hier so ein schöner Ort ist, kommen doch ganz schön viele Spaziergänger hierher und Touristen. Aber also können auch sein, dass es keine Touristen sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber... Also ich habe schon öfter erlebt, dass uns Leute beschimpfen, die sagen, die Tiere auf der Weide, die dürfen keinen Stromzaun haben, das ist Tierquälerei. Die haben dann die Batterie ausgestellt und die Zäune geöffnet zum Beispiel und wollten uns anzeigen wegen Tierquälerei, eben wegen diesem Strom.
Mhm. Ja. Habt ihr denn überhaupt Kühe auf der Weide? Ich sehe hier, die meisten sind ja drin.
Ja, die Kühe sind drin und die Jungviecher, da ist immer eine Gruppe im Bernrieder Park. Also die ein Jahr alt sind im Frühjahr, kommen raus und dann kommen sie mit 18 Monaten ungefähr wieder nach Hause im Herbst und dann sind sie im richtigen Alter, um besamt zu werden.
Jetzt würden ja vielleicht auch viele sagen, okay, wäre das nicht dann schöner, wenn sie immer auf die Weide könnten? Das ist vielleicht auch ein Missverständnis.
Ja, ich hätte gerne, dass die auf die Weide können, auch die Kühe. aber nur, wenn sie die Wahl hätten, ob sie drinnen sein möchten oder draußen sein möchten. Und die Umsetzung ist nur nicht so einfach bei so vielen Tieren, weil man wahnsinnig viel Zaun braucht. Also man braucht doch eine sehr große Fläche, die uns dann beim Mähen ja abgeht. Also wir haben dann die Sorge, dass wir vielleicht nicht die Menge Heu zusammenbringen, um die Kühe über den Winter zu bringen, wenn diese Weidefläche ja also wegfällt. Und naja, es macht einfach sehr viel Arbeit, wenn die Kühe jetzt draußen sind in der Früh oder in der Nacht zum Beispiel, dann muss ja jemand die ganze Fläche ablaufen und schauen, ob auch wirklich alle jetzt zum Melken nach Hause gekommen sind. Also die Kühe, die eh nicht mehr viel Milch geben, die drückt sie auch nicht und die haben auch vielleicht gar kein Bedürfnis zum Melken zu gehen und liegen dann im hintersten Eck auf dieser Weide. Und ja, das ist halt mit Angestellten schwierig, weil wir haben ja einen Arbeitsvertrag und arbeiten so und so viele Stunden pro Tag und vielleicht kommen wir mit diesen Stunden nicht zurecht, wenn wir alle auf die Weide tun. Das muss man überlegen. Ja.
Und es ist ja auch so, wenn Kühe in der prallen Sonne liegen und gar keinen Schatten haben, ist das vielleicht auch nicht so gut.
Ja, deswegen dachte ich eben, wenn, dann käme es nur in Frage, wenn sie die Wahl haben zwischen drinnen und draußen, weil die ja, ich glaube, schon ab 9 Grad oder sowas eigentlich ein bisschen Hitzestress haben und den Sommer, also Sonne können sie gar nicht leiden und kriegen dann auch am Euter wohl leicht Sonnenbrand. Also die brauchen auf jeden Fall irgendwelche Baumgruppen für Schatten oder müssen eben reingehen können. Und ein anderer Stressfaktor ist vielleicht auch der Besatz mit Würmern, also Leberegelwürmer. Man muss sie dann mehrmals im Jahr entwurmen, was ja auch Nebenwirkungen hat und wahnsinnig teuer ist.
Ja. Noch so ein Missverständnis ist vielleicht, oder hinter uns sehen wir ja die Kälber, die ganz neugierig gucken. Manche sagen vielleicht auch, Mann, die armen Kälber, kann man die nicht bei ihren Müttern lassen?
Ja, wir lassen die Kälber ungefähr einen Tag oder zwei Tage bei ihren Müttern, aber länger dann nicht mehr, weil sonst der Trennungsschmerz groß wird. Und tja, also in der Mutterkuhhaltung lässt man sie ja zusammen natürlich, bis dann die Kälber wegkommen zum Schlachten, was ja dann auch ein Drama ist. Also das ist auch, die sind ja dann echt zusammengewachsen, eine richtige gewachsene Herde, das ist auch traurig. Aber hier in der Milchviehhaltung, da gibt es ja verschiedene Modelle schon bei manchen Landwirten, die das probieren, mit Ammenkühen zum Beispiel, wo irgendeine Kuh die Mutter ist für mehrere Kälber. Aber da müsste man den Stall dementsprechend eben umbauen, dass man das hinkriegt. Also üblich ist es eben, das Kalb wegzutun und in diese Iglus zu stecken, weil die da ein schönes Mikroklima drin haben, da ist es nicht kalt drin und sie sind geschützt vor Ansteckung durch andere Kälber. Also die sind am Anfang das Immunsystem ist sehr schwach und die brauchen deswegen auch dringend diese Biestmilch von der Mutter die ersten 3-4 Tage und sollen dann etwa 3-4 Wochen in diesem Iglu sein und dann ist das Immunsystem so gestärkt und sie sind so munter, dass sie dann in die Gruppe müssen und ja genau. Und dann ist die gefährliche Zeit für Grippe, Durchfall und so weiter einigermaßen vorbei.
Und dann fühlen sie sich auch wieder wohl, oder? Also dann, was heißt, haben sich vorher wahrscheinlich auch wohl gefühlt, aber das ist wahrscheinlich dann schöner noch in der Gruppe.
Ja, die wollen schon spielen und springen und laufen, denke ich. Ich weiß nicht, wie das am Anfang ist. Also ich meine, sie sind schon zufrieden, wenn sie gesund sind und keinen Durchfall eben haben und keine Grippe haben. Es ist ja schwierig zu sagen, ob das Kälbchen anders glücklich wäre. Man fängt ja, glaube ich, jetzt erst so an, dieses Verhalten von Nutztieren ein bisschen mehr zu erforschen. Da war ja jetzt öfter auch mal was in der Süddeutschen Zeitung, wo sie, glaube ich, beschrieben haben, wie klug eigentlich unsere Nutztiere sind und wie wir das jahrzehntelang unterschätzt haben. Also so viel weiß man über das Verhalten einfach noch nicht.
Genau, das habe ich auch gelesen und dachte dann auch bei unseren eigenen Hühnern, die sind klüger als man denkt, die haben schon alle einen eigenen Charakter.
Ja, die Hühner, wir haben ja nur 20 Hühner, insofern wissen wir auch, wer welchen Charakter hat, ja.
Du bist auch manchmal mit dem Traktor unterwegs und musst dann auch güllen oder Mist fahren. Was hast du da für Erlebnisse mit Leuten?
Ja, also das kommt drauf an, wo wir Gülle fahren, aber wenn wir in dem Bereich Gülle fahren, der gleichzeitig als Spaziergehweg genutzt wird, dann wird es schon sehr kompliziert und die Leute schreien einen an und beschimpfen einen und halten sich die Nase zu. Ja gut, das können sie ja machen, aber beschimpft werden möchte man eben nicht so gerne. Und ja, das ist schwierig. Und es ist auch schwierig, das zu erklären. Das glauben einem viele Leute nicht, dass ja Gülle an sich ein viel besserer Dünger ist als der Mineraldünger. Der Mineraldünger stinkt zwar nicht, aber kostet ja wahnsinnig viel Energie in der Herstellung. Das hat ja jetzt eigentlich jeder in der Corona-Zeit mitbekommen, weil das so oft, oder während der Ukraine-Krise mitbekommen, weil das ja so viel in den Nachrichten kam. Die Gülle fällt ja sowieso an und ist ein organischer Dünger, also mehrt Humus und ist besser fürs Bodenleben, weil es den Boden nicht versauert, also den pH-Wert nicht verändert. Insofern, das ist ja wieder nur eine Frage der Dosis. Gibt natürlich Betriebe oder Gegenden in Deutschland, wo so viel Gülle anfällt für so wenig Fläche, dass es Schaden anrichtet und die Gesellschaft wahnsinnig viel Geld kostet durch diese Nitratanreicherung im Grundwasser. Aber das kann man pauschal eben nicht so sagen.
Und die Leute denken aber eben pauschal.
Ja, wahrscheinlich hat jeder das in der Zeitung gelesen und denkt, Gülle wäre was Schädliches, was die Umwelt belastet, und wissen nicht, dass es in bestimmten Mengen eigentlich ein sehr guter Dünger ist.
Wenn dann so Menschen, so Spaziergänger kommen und sich die Nase zollen, dich auch beschimpfen, was denkst du dann, was empfindest du dann?
Ja, das am Anfang habe ich, als ich neu hier war, da habe ich das versucht mit Erklären und dachte, dann lade ich auch mal öfter Leute ein und mache eine Hofführung. Und dann mit der Zeit wird man vielleicht ein bisschen frustrierter und gibt auf und denkt sich solche, also.
Also es ist schon so, dass das frustrierend ist, oder? Für Landwirte einfach zu merken, okay, die Menschen verstehen gar nicht mehr, was wir machen.
Ja, also im Sommer ist es schon oft frustrierend, wenn die einen beschimpfen, die liegen unten am See und baden und haben es lustig und machen Picknick. Und wir arbeiten ja permanent bei schönem Wetter immer. Also ich glaube, keiner von uns geht jemals im Sommer baden, weil da gar keine Zeit ist. Man hat ja nur bei Regenwetter Zeit, wenn überhaupt. Und dann ist es schon ärgerlich. Da denkt man ja, also dann fragt man sich, ob die alle glauben, dass man das für sich selber zum Spaß macht. Man produziert ja was, was diese Leute konsumieren möchten. Ja. Und arbeitet dafür ja viel mehr als jeder normale Arbeitnehmer eigentlich.
Wie könnten wir uns da wieder näher kommen? Du hast gerade gesagt, Hofführungen. Könnte man noch viel mehr für die Aufklärung da tun?
Also ich weiß von meinem Sohn, der hat mal in der 6. Klasse was über Landwirtschaft gelernt. Und da war ich ganz entgeistert, was der für einen Quatsch da angebracht hat. Der hat mir dann so einen Zettel gebracht. Und da waren einfach vollkommen falsche Begriffe drauf oder zum Beispiel die Aussage, dass Biobetriebe immer klein sind und direkt vermarkten und konventionelle Betriebe oder Industriebetriebe haben die es genannt, sind immer groß und beuten eben ihre Tiere eher aus. Sowas lernen die anscheinend in der Schule.
Ja, ganz so einfach ist es nicht.
Ja, es ist in jeder Gegend unterschiedlich und jeder Betrieb ist unterschiedlich und selbst Biobetriebe kann man ja überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Es gibt ja ganz verschiedene Verbände mit unterschiedlichen Richtlinien oder nur EU-Bio, was noch viel weniger Richtlinien hat als jetzt die Verbände. Also ja, schwierig zu verallgemeinern.
Okay. Und dann denken die Leute auch wahrscheinlich, ihr kommt, wenn ihr da spritzt, kommt ihr mit was anderem an, oder?
Ja, also beim Grünland nicht, weil da hat man ja wirklich jetzt nur eine Rückenspritze. Aber wenn man im Acker spritzt, da fährt man mit der normalen großen Spritze. Das ist immer eine kritische Sache, weil die Leute immer denken, man würde Glyphosat spritzen, was ja Schmarrn ist, weil ja Glyphosat alles abtötet. Das wird ja eh kaum noch eingesetzt. Ich glaube, das macht fast niemand mehr, weil keiner Lust hat, sich angreifbar zu machen. Darauf kann man hier zumindest ganz gut verzichten.
Also viele Missverständnisse und teilweise auch ein bisschen Frust unter den Landwirtinnen und Landwirten. So kann man das auch zusammenfassen.
Ja, wahrscheinlich dadurch, weil eben Landwirte wirklich wahnsinnig viel arbeiten. Das war mir früher auch gar nicht so klar, als ich noch an der Uni gearbeitet habe oder an der Landesanstalt für Landwirtschaft. Da wusste ich gar nicht, wie viele Stunden die arbeiten und wie angehängt man ist mit Tieren, dass man wirklich Tag und Nacht immer in Bereitschaft sein muss. Und dadurch ärgert es einen dann schon, wenn Leute, die permanent Freizeit haben, einen dann beschimpfen.
Seit wann bist du jetzt hier?
Seit 7 Jahren.
Und du hast vieles ja auch verändert in der Zeit. Es gibt hier einen neuen Kälberstall. Ziegen waren ja, glaube ich, früher auch nicht hier, oder?
Nee, die habe ich von den Lehrlingen zum Geburtstag gekriegt. Die sind aber ein bisschen anstrengend, weil die alles fressen und alle Blumen von den Nachbarn schon aufgefressen haben.
Da gibt es dann Ärger.
Ja, Aber ich durfte als Kind immer keine Tiere haben, weil meine Mutter gesagt hat, da sind wir dann so angebunden. Und deswegen habe ich jetzt alles. Hund und Katze, Hühner, Hasen, Ziege. Ja, und die Kühe sind ja eh da.
Und das Schöne ist, hier kann ja jeder immer durchgehen. Und es gibt ja gar kein Geheimnis. Man darf immer gucken und darf man doch, oder?
Also. Ja, vielleicht sollte nicht jeder in den Stall reinlaufen. Aber ansonsten so reinschauen oder die Kälber besuchen. Ja, und wir haben eben dieses Gemüse, was jeder selber ernten kann. Es gibt Milch zum Holen und Käse zum Holen.
Also ein super Beispiel für Regionalität. Im Sommer kann man sich ja eigentlich ernähren. Wir haben die frische Milch, Käse im Kühlschrank.
Ja, da haben wir einen mobilen Käserer, der kommt mit einem LKW und saugt die Milch ein und macht dann hier den Käse. Dann nimmt er ihn mit und lagert ihn ein. Und wenn er fertig ist, dann kann ich ihn abholen und in eine Kühlzelle legen und dann hier verkaufen ans Hotel Marina und an den Hofladen, der hier auch ist, und bei uns eben hier oben im Kühlschrank im Stall.
Also alles regionale Kreisläufe. Wie wichtig ist die Regionalität?
Ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt bei einem ganz interessanten Vortrag, den das Landwirtschaftsamt organisiert hat, dass man schauen sollte, dass man viel Rindfleisch isst, weil ja eigentlich die Rinder weniger Konkurrenz zu uns sind, weil sie ja sich hauptsächlich von Gras ernähren, was wir anders nicht nutzen können. Und wir ja ohne Wiederkäuer eigentlich nicht existieren können, weil anscheinend ja so ein riesiger Anteil der Fläche, die wir zur Verfügung haben, einfach nur Grünland ist, mit dem wir sonst nichts anfangen könnten. Insofern würde ich gerne versuchen, mehr Rindfleisch zu essen. Ich kann nur leider überhaupt nicht kochen. Und das ist ja anscheinend auch das allgemeine Problem, warum wohl ein Großteil der Kühe nur Hackfleisch wird. Weil keiner mehr so einen Rinderbraten macht, weil das ja schon mühsam ist. Und auch eine Wurst oder irgendwas, was auch ich eben hinkriegen würde, schnell am Abend so Nürnberger Rostbratwürstchen, sowas gibt's ja nicht aus purem Rindfleisch. Aber das wäre natürlich das sinnvollste, regionales Rindfleisch zu essen.
Das ist aber auch nicht ganz Mainstream, oder? Also jetzt zu sagen, so angesichts auch des Klimawandels, esst mehr Rindfleisch.
Ja, das habe ich jetzt auch nur seit diesem Vortrag betrachte ich das jetzt anders, weil der eben erklärt hat, dass wir mit diesem großen Anteil an dieser Fläche an Grünland auf der Welt ohne Wiederkäuer ja nicht zurechtkommen. Und wenn du jetzt einen Liter Milch trinkst, musst du eigentlich, ich glaube, er hat gesagt, 25 Gramm Rindfleisch dazu essen, damit das System wieder zusammenpasst, weil ja nun mal Kühe auch männliche Kälber kriegen oder auch die Ziegenmilch, die ja eine Zeit lang so ganz stark in Mode war. Diese Ziegen, die bekommen ja nun mal auch männliche Kitze, glaube ich, heißt das. Ja, und die müssen ja irgendwo hin, die müssen ja gegessen werden. Also wäre es wichtig, auch für alle, auch für Vegetarier eigentlich, die ja Milch trinken, eigentlich wäre es sinnvoll, dann auch dementsprechend viel Rindfleisch oder Ziegenfleisch zu essen oder Schaffleisch.
Wahnsinn, habe ich auch schon wieder was gelernt. Das wusste ich auch nicht. Was ist das Schöne an deinem Beruf?
Ja, dass mir nie langweilig ist und dass ich immer draußen bin und ich habe mit vielen Leuten zu tun, aber ich kann auch alleine vor mich hinwursteln, wenn ich jetzt keine Lust habe, mit jemandem zu sprechen. Es ist einfach so viel Unterschiedliches zu tun. Ja, das ist eigentlich das Schöne. Und natürlich ist ja auch jede Jahreszeit anders.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Ein tolles Gespräch, Anna. Eine tolle Frau, die sich sehr viel Gedanken macht über das, was sie da täglich tut. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen dazu beitragen können, dass diese ganzen Missverständnisse ein klein bisschen weniger werden.
Und dazu, liebe Leute, geht mal auf die Bauernhöfe in eurer Region. Die Leute, die Landwirte und Landwirtinnen freuen sich, wenn ihr kommt, wenn ihr fragt und euch für die Arbeit interessiert. Denn es sind unsere Lebensmittel auf den Feldern. Ja, das war's mit Bock auf Regional. Wie immer, ihr könnt unser Buch kaufen.
Auf Amazon, im Buchhandel oder einfach eine Mail an uns schicken und wir tüten es euch ein mit einer lieben Grußkarte noch dazu.
Genau.
info@wetterstein-verlag.de. Dort könnt ihr euch auch anmelden zu unserem Newsletter, der jetzt wieder regelmäßiger kommt. Auch darüber freuen wir uns.
Genau. Und teilt diese Folge, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörer und Hörerinnen. Ja, einen wunderschönen Frühlingsanfang euch allen.
Ciao.
Bis bald. Und nochmal einen Schluck von diesem herrlich sauren Verjus. Das ist wirklich erfrischend.
Ich sag doch nicht sauer, sag säuerlich erfrischend.
Säuerlich erfrischend.
Ich schenke mir nochmal einen.
Was kochen wir eigentlich heute?
Was Regionales.
Noch auf jeden Fall.
regionale Pilze und noch einen Rest von dem selbst geangelten Fisch. Ich denke.